Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen im Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Reteach und führe hier im Upskill-Podcast immer wieder Gespräche mit Experten rund um das Thema digitale Bildung. Heute mal etwas außerhalb der Reihe. Geht es nicht um die digitale Weiterbildung, sondern um die Bildung an den Schulen. Und hier habe ich mit Daniel Zacharias gesprochen, einem jungen Unternehmer, der vor einigen Jahren eine Organisationsplattform für Schulen zur Unterstützung der Digitalisierung gegründet hat und sehr engagiert ist auch im Aufbau von Initiativen, um insgesamt die Digitalisierung im Bildungsbereich in Deutschland und auch in Europa voranzutreiben. Sehr spannender Typ, tolles Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Gespräch mit Daniel Zacharias, dem Gründer und Geschäftsführer von STUI. Morgen Daniel, toll, dass du Zeit hast heute für unser Podcast. Wir sprechen ja mal so ein bisschen außerhalb unseres üblichen Themenfelds berufliche Bildung heute über die Digitalisierung im schulischen Bereich. Und du bist ja ein ausgewiesener Experte, trotz deines jungen Lebensalters, was du gerade geoutet hast. Und ich dachte, es ist wichtig, mal wieder ein Zwischenfazit auch zu ziehen. Wo steht eigentlich die Digitalisierung der Bildung in Deutschland? Insofern ganz herzlich willkommen.
Danke, Andreas.
Und wir machen mal eine ganz kurze Intro. Was machst du eigentlich beruflich? So habe ich dich ja kennengelernt. Vielleicht gibst du unseren Hörerinnen erstmal einen kurzen Einblick.
Genau. Beruflich würde ich mich wahrscheinlich am meisten identifizieren mit dem Begriff Founder. Vielleicht sogar viel, viel mehr als Geschäftsführer, der ich ja auch bin. Aber ich habe gegründet ein EdTech-Startup, das sich damit beschäftigt, schulische Bildung zu verändern, indem wir quasi ein sogenanntes School Operation System einführen. Das heißt, wir machen Prozesse, Kommunikation, Organisation, Administration in der Schule leichter. Das beginnt beim einfachen Messenger, damit Schulen kommunizieren können, und hört aber auch bei Prozessen, die extrem viel Zeit fressen, wie zum Beispiel Absenzen, Atteste etc. auf.
Mhm. Seid ihr auf diese Idee vor Covid gekommen oder nach Covid?
Glücklicherweise vor Covid, und zwar in unserer eigenen Schulzeit. Ich glaube, gute Startup-Ideen entstehen aus Problemen, und STUI ist einfach entstanden aus einem sehr egoistischen Problem, und zwar meinem, und zwar in die Schule zu fahren, 30 Minuten auf dem Weg irgendwie versuchen, noch Hausaufgaben abzuschreiben, und dann kommst du da in der Schule an und die erste Stunde fällt aus und du bist natürlich frustriert. Und ich habe von meinen Eltern immer gelernt, es gibt zwei Wege. Der eine ist meckern und machen und der andere ist einfach nicht meckern. Und ich bin eher Kategorie meckern und machen und damals ins Büro des Schulleiters gelaufen, gesagt, hey, das kann doch nicht sein, wir sind im 21. Jahrhundert und die Schulen kommunizieren noch immer mit Pen und Paper oder irgendwelchen Aushängen, die nicht aktualisiert sind. Ja, und dann habe ich eine Strafarbeit bekommen, eine kleine, weil wir uns wahrscheinlich im Ton vergriffen hatten. Aber zum Zweiten auch die Worte, dann macht es doch besser, und genau das haben wir getan.
Super, ich habe ja da eher die, weil ich schon ein bisschen älter bin, die Perspektive der Eltern drauf. Ich habe das bei meinen Kindern gesehen, die wie schleppen da die Digitalisierung verlief, habe dann auch so ein bisschen mich aufgedrängt, vielleicht mit meinem Rat bei dem Schulleiter meines Sohnes, und bin da in die Diskussion reingerutscht. Deshalb mal, gib doch mal so ein bisschen deinen Blick drauf. Was hat sich jetzt wirklich in den letzten, das sind ja jetzt schon fast 2,5 Jahre Covid, was hat sich wirklich in der deutschen Schullandschaft bewegt? Wie schnell ist nach deiner Einschätzung die Digitalisierung hier vorangekommen?
Um da so ein Zwischenfazit zu ziehen, will ich gerne mal vorneweg einen Punkt nennen. Ich glaube, an der schulischen Bildung, an der Schule als Organisation zu arbeiten und diese zu verbessern, ist es essentiell. Es ist nie das, was am schnellsten funktioniert. Es wäre deutlich schneller gewesen, hätten wir ein Geschäftsmodell gegründet im Bildungsbereich, das direkt an Eltern verkauft, das direkt an Privatpersonen verkauft oder ähnliches. Es ist immer langsamer, aber es ist essentiell, weil die Wahrheit ist, jeder von uns ist einmal da durchgegangen und jeder von unseren Kindern eines Tages, oder bei dir aktuell, bei mir eines Tages, wird da durchgehen. Und deswegen, wenn man diesen Rahmen setzt, würde ich sagen, in den letzten 2,5 Jahren hat sich deutlich mehr getan als in den letzten 10 davor. Und das war, weil Covid die Schulen gezwungen hat, zu reagieren. Ja, es gab nicht mehr die Ausrede, oh, das mache ich nächstes Jahr oder da nehmen wir uns in 2 Jahren die Zeit für, sondern du musstest heute und jetzt kommunizieren, du musstest digital Unterricht ermöglichen, weil es gab keine Chance, irgendwie zu sagen, wir packen mal ein Jahr Pause rein, weil der ganze Zyklus muss weitergehen. Es kommen neue Schüler aus dem Kindergarten und die Abiturienten wollen studieren. Und deswegen waren die Schulen gezwungen zu reagieren und das hat gut geklappt. Mit gut geklappt meine ich, dass die Schulen reagiert haben. Natürlich gab es am Anfang Schwierigkeiten und Leute mussten sich daran gewöhnen. Die erschreckendere Beobachtung, die ich jetzt eher mache, 2,5 Jahre später, ist ein wenig, wie schnell man vergessen kann. Ja, weil ich glaube, wir haben alle erlebt während Covid, wie dringlich es ist und wir haben Schulen reagieren gesehen, aufbauen gesehen, wirklich wichtige Schritte in der Digitalisierung gehen sehen. Und wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, diese Situation rückt Stück für Stück in die Vergessenheit. Und wir kommen wieder zurück nach 2,5 Jahren super hohem Tempo, super hoher Einführung zu dem Punkt, wo wir jetzt wieder sagen, okay, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause. Jetzt machen wir erstmal die nächsten 2 Jahre nichts. Wo ich eher sagen würde, naja, Covid war ein Startschuss. Aber Covid hat uns noch nicht zur vollendeten Digitalisierung gebracht.
Aber würdest du sagen, das ist nur eine Pause oder siehst du sogar eine Rückwärtsbewegung, dass vielen, da müssen wir auch gucken, wer sind die Akteure? Nicht? Die Akteure sind zum einen natürlich die Lehrer, die ja diese, ich sag mal, Dienste jetzt, eure oder andere Dienste, kann ja auch WhatsApp sein oder Teams, benutzen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es ja die für die Organisationsstruktur Verantwortlichen, nicht? Das sind natürlich auf kleinerer Ebene wahrscheinlich die Schulleiter, Leiterinnen und dann eben auch in den Bildungsministerien die Verantwortlichen. Also siehst du dort jetzt nur ein Drücken auf die Pause, ein Rausnehmen aus Tempo oder siehst du sogar die Gefahr, dass man sich wieder rückwärts bewegt?
Das ist eine Frage der Perspektive und auf wen man schaut. Also ich glaube, bei dem Thema Schüler und Eltern müssen wir gar nicht reden. Eltern sind es oftmals aus dem Berufsleben gewohnt und lieben Digitalisierung, weil es ist deutlich einfacher, zum Beispiel über Stui einen Test hochzuladen. Das dauert 30 Sekunden, statt dreimal zu versuchen, im Sekretariat morgens um 8.30 Uhr wen zu erreichen und dann dreimal am Anrufbeantworter zu landen und dann das noch einzureichen, das dann noch irgendwie hinzuschicken, das dem Sohn mitzugeben oder ähnlichem. Wenn man jetzt diese zwei Zielgruppen anspricht, die du auch perfekt rausgestellt hast, glaube ich, das sehen die Schulträger schon als Pause. Und es ist auch nicht unbedingt eine schlechte Pause, wenn diese nicht zu lang dauert. Weil, was ja auch passiert ist in Covid, dadurch, dass es eine Drucksituation war und jetzt musste schnell getan werden, haben viele Schulträger das Budget und die Budgetverantwortung in Schulen übertragen und die Schulen haben einfach reagiert. Und wenn du jetzt als Schulträger, der keine Ahnung, sagen wir mal 30 Schulen, hat auf deine Infrastruktur der Schulen guckst, siehst du fast 25 verschiedene Anbieter, die irgendwas tun. Mit den einen hat der Datenschützer ein Problem, mit den anderen nicht. Die einen funktionieren so, die anderen funktionieren anders, aber es gibt keine einheitlichen Strukturen. Und deswegen ist es gesund, aufgrund einer Schulträgerperspektive, vielleicht mal kurz innezuhalten und zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Und auch zu reflektieren, war jede Tool-Entscheidung oder jede Entscheidung der Anschaffung während Covid die richtige oder wo muss ich jetzt langsam auch korrigieren? Gleichzeitig sehe ich eine große Angst beim Lehrpersonal, weil die gezwungen waren, sich Dinge beizubringen im Covid, um einfach Unterricht weiterzumachen, die merken vielleicht jetzt, es ist doch wieder leichter, meine Kreide an die Tafel zu schreiben, weil das fällt mir vielleicht leichter oder bin ich länger gewohnt, als in eine Tastatur zu tippen, um das mal ganz plakativ als Beispiel voranzustellen. Und ich glaube, man lernt Digitalisierung und man lernt digitale Prozesse nur mit dem regelmäßigen Umgang damit. Und das heißt, wenn wir eine Pause machen und sehe ich die Tendenz im Lehrpersonal, wieder Stück für Stück zurück zur Tafel zu gehen, anstatt in den digitalen Systemen zu bleiben.
Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen bleiben. Du hast das Angst des Lehrpersonals genannt. Lass uns da auch mal eine kurze Parallele ziehen zu anderen Berufsgruppen, die sich digitalisieren mussten. Eine, die ich jetzt besonders gut kenne, ist das Marketing. wo ja ganze Berufszweige, ob das jetzt Dienstleister sind oder die in der Industrie tätigen, sich sehr schnell Kenntnisse aneignen mussten, nicht? Weg vom Analogen hin zum digitalen Marketing. Und da natürlich auch sehr viel geschult werden musste. Und das hat ja dann sehr schnell funktioniert, weil da auch ein Druck drauf war. Jetzt die Frage eben, ist das Angst? Ja, es ist wahrscheinlich Angst. Oder siehst du da auch vielleicht zu wenig Initiative? Jetzt kommen wir dann doch wieder zu den Trägern, zu den Ministerien, dass die eigentlich diese Schulung in der Digitalisierung des Lehrpersonals nicht konsequent genug vorantreiben. Weil letztendlich, wenn die Lehrer es nicht wollen und nicht abrufen, dann wird ja auch keine Dynamik entstehen.
Absolut. Also wir haben das ja auch als Bildungsfirma gemerkt. Ne? Wir sind in der Zeit von Covid von sagen wir mal 30 Leuten auf über 100 Leute gewachsen innerhalb eines Jahres. Und auch für uns, wir haben Onboarding immer offline gemacht, unsere Marketingteams haben auch Großteil Offline-Werbung, Messen und Co. begleitet. Und plötzlich stehst du vor einer Herausforderung, dass das gar nicht mehr funktioniert oder gar keinen Raum mehr hat. Und die Kunst ist es wirklich, die Leute mitzunehmen, aber wie du es auch gesagt hast, es geht nur durch Schulung, es geht nur durch Begleitung. Sei das firmenintern oder sei das auch von extern, es ist essentiell. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Schulungsgrad Lehrer und Co. haben, ist das im Vergleich gering, wenn überhaupt existent. Ja, man müsste eigentlich.
Aber gibt es denn dort überhaupt Angebote? Also siehst du dort Angebote von den Ministerien? Siehst du privatwirtschaftliche Angebote? Siehst du eine Selbstorganisation, wo Lehrer, die das irgendwie auch vorantreiben wollen, irgendwelche Communities aufbauen? Was gibt es dort?
Also ich glaube, das Thema Communities funktioniert sehr, sehr stark. Und wir sind immer wieder fasziniert, auch von einigen Schulen, die uns nutzen. Da gibt es ganze YouTube-Kanäle, die aufgemacht worden sind, wo Lehrer einfach dann streamen oder zeigen, wie sie mit unserem Tool eine Klassenarbeit organisieren, wie sie mit unserem Tool einen Unterricht organisieren. Und das ist wirklich, wirklich faszinierend. Aber die ehrliche Antwort ist auch, in den Communities sind natürlich erstmal die dabei, die proaktiv auch generell auf dem Weg der Digitalisierung vielleicht ein, zwei Schritte schneller sind. Das heißt, ich glaube, es ist die Verantwortung von Anbietern, wie wir die sind oder wie auch andere am Markt sind, aktiv zu werden und auch Schulungen anzubieten. Und das ist, was wir versucht haben zu tun. Dann haben wir irgendwann gesagt, gut, wir sehen diesen YouTube-Kanal, aber wir müssen das auch machen. Wir müssen das auch machen, wir müssen das mehrsprachig machen, wir müssen das vielleicht noch mehr im Detail machen, weil wir die Software entwickelt haben. Und haben das auch angefangen, als freie Ressource rauszugeben. Es gibt, glaube ich, heute einen YouTube-Kanal mit knapp 100 Videos, die nichts anderes tun, außer verschiedene Situationen in Stuhl zu erklären. Haben sogar ein eigenes Videografen-Team bei Stuhl aufgebaut, das wirklich genau das Thema vorangebracht hat. Die Frage ist aber auch auf der anderen Seite, wie stark werden diese Dinge genutzt?
Aber vielleicht, entschuldige, dass ich noch ein Bericht, ja, aber du sprichst natürlich jetzt auch verständlich sehr aus der Tool-Perspektive als Anbieter, aber ich würde das nochmal ein bisschen gern verbreitern. Es geht ja generell um die Aneignung von digitalen Kompetenzen. Nicht, ob jetzt ein Lehrer sagt, ja, ich möchte noch besser werden in der Abwicklung des digitalen Unterrichts im digitalen Klassenzimmer. Nicht, ob ich da jetzt noch besser verstehe, ja, wie ich mit Teams, mit Zoom, mit BigBlueButton arbeite, wie ich da Whiteboards einbinde, etc. pp. Das geht ja noch ein bisschen eher in diese Richtung. Also siehst du dort Initiativen? Siehst du dort eine Bewegung? Oder
vereinzelt.
Fehlt es da eigentlich noch ein bisschen dran?
Vereinzelt. Du siehst Lehrer, die eh stark in dem Thema sind, nehmen andere in ihrem Umkreis mit, aber in der Breite gibt es da kein Angebot. Oder zumindest kein Angebot, das in der Breite angenommen wird bis jetzt. Und deswegen bleiben Lehrer auf der Strecke und gehen dann damit natürlich auch Schritte zurück.
Okay. Findet darüber eine Diskussion statt? Oder nimmst du die wahr, auch mit Bildungsträgern? Oder weißt du es auch nicht, ob es sowas gibt?
Wir sind ja generell in der IDDB. Das ist eine Bildungsinitiative, die wir mitgegründet haben. Gerade während Corona, wo wir gemerkt haben, auch, okay, was machen jetzt eigentlich die Länder und die Städte? Ja, und haben ganz oft gesehen, dass die auch nichts anderes tun, außer dann sogar nicht, sage ich mal, privatwirtschaftliche Firmen zu nutzen, sondern sogar versuchen, irgendwelche Selbstexperimente zu fahren, die auch oft gegen die Wand gefahren wurden. Und dadurch aber auch ganz das Thema vergessen, naja, wenn ich jetzt als Land eine eigene Lösung baue, dann kann die vielleicht klappen oder kann sie nicht. Das ist erstmal ein Risiko. Aber zum Zweiten, da ist gar nicht das Team an Service und Support hinter, das das bewegt. Ganz zu schweige denn von genereller allgemeiner Schulung. Und ich glaube, da haben die Länder, die Städte ein Stück weit verschlafen, die Lehrer auf dem Weg mitzunehmen.
Und sag nochmal kurz, was ist das für eine Initiative IDDB? Wer ist da drin? Was macht ihr dort?
Genau, also im Endeffekt ist das eine Bewegung, die wir gemeinsam gegründet haben mit ganz verschiedenen Anbietern. Sag ich zum einen aus dieser Business-to-School-Perspektive, in der wir Teil sind, als Organisationssystem, teilweise mit Partnern wie Sofa-Tutor, Simple Club, die aus dem Bereich Content kommen. Und wir haben uns gemeinsam zusammengetan, vor allem als eine Menge junger Startups, um zu sagen, naja, ganz ehrlich, wir wollen einstehen dafür, dass wir als private Anbieter wirklich einen Impact schaffen können in der Schulgesellschaft und es nicht immer Eigenentwicklung oder Eigenprojekte brauchen und schon gar nicht in der Zeit von Covid, wo es keine Zeit zum Experimentieren ist, sondern wo es eine Zeit ist, wo man verlässliche Anbieter braucht. Und haben somit gemeinsam natürlich auch als eine Stimme gegenüber Politik und gegenüber Entscheidern dafür geworben, ja auch diese Anbieter mit in die Problemlösung einzubeschließen und nicht Alleingänge zu fahren, wie wir sie auch die letzten Jahrzehnte gesehen und auch gesehen haben.
Und wie wird das angenommen? Ich meine, ihr seht euch ja wahrscheinlich schnell dem Vorwurf ausgesetzt, ihr wollt was verkaufen, nicht? Weil ihr, wenn ich das jetzt verstanden habe, alle Produkt- oder Serviceanbieter seid. Wie reagiert darauf? Das ist ja schon fast eine Art Lobbyverband, könnte man sagen. Wie reagiert darauf? Wie reagieren darauf die Ministerien, die Multiplikatoren, die es dort gibt?
Ich glaube, am Anfang eher verhalten. Ne, weil man stellt sich zusammen auf, ist mittlerweile auch wirklich ein großer Bund, würde ich sagen, der dann natürlich auch mit einer Stimme auftritt. Und das ist, glaube ich, auch sehr interessant zu sehen, dass da auch teilweise Konkurrenten drin sind. Also Konkurrenten, die das Gleiche tun, aber die alle der Meinung sind, naja, wir können helfen und wir wollen helfen, weil man gründet kein Bildungsstartup nur um Geld zu verdienen, sondern man gründet ein Bildungsstartup, um wirklich Fußstapfen zu hinterlassen und die Welt vielleicht ein kleines Stück besser zu machen. Und natürlich gibt es diesen Vorwurf, wir wollen Geld verdienen. Aber ganz ehrlich, das Geld, das wir damit verdienen, fließt auch wieder weiter in die Weiterentwicklung des Produkts, in die Weiterentwicklung des Services, in noch ein besseres Tool, weil welches Startup überlebt, welches kein Produkt anbietet, das wirklich einen Unterschied macht, das wirklich ein Problem löst.
Aber kommt ihr da in den Dialog? Also wie reagiert zum Beispiel die Träger der Schulen? Also sind die offen für einen Dialog? Ich habe das nur ein bisschen aus der Ferne verfolgt, dass ja auch hier die Schulcloud vom Hasso-Plattner-Institut, nicht? Die, wenn ich das richtig sehe, die reiben sich ja auch ein bisschen da auf, nicht? Dass sie versuchen eigentlich die Ministerien zu überzeugen, einfach mal auf eine fertige Plattform zu gehen. Aber genaueres weiß ich nicht. Also wie reagieren die Träger?
Ich glaube, es fängt jetzt gerade erst an, in den Dialog zu kommen. Dass wir jetzt merken, okay, wir kommen jetzt in den Dialog, wir fangen an, jetzt konstruktive Gespräche zu führen. Und ich bin sehr gespannt, wo es die nächsten Jahre hingeht. Das heißt, ich glaube, während Covid wollten wir eine Botschaft senden und ich glaube, die ist angenommen worden. Es war nicht direkt großer Dialog, das wird natürlich gesprochen, das ist immer wichtig. Aber ich glaube, jetzt gerade, wo diese Zeit sich so ein bisschen beruhigt hat, sag ich mal, kommen wir in sehr konstruktive Dialoge rein und sind auch präsent. Und ich glaube, das war vielleicht sogar das allererste Ziel von uns, wirklich präsent zu sein und zu sagen, hey, hier sind wir und wir wollen einen Unterschied machen, beziehungsweise wir machen schon einen Unterschied bei all unseren Kunden. Und ich glaube, mit diesem Dialog, der jetzt gerade anfängt, bin ich sehr, sehr gespannt, wo die ganze Reise hingeht.
Wo gibt es denn noch andere Akteure, Beschleuniger oder auch Bremser? Also wir haben über die Lehrer gesprochen, ja, dass die eigentlich so die zentrale Rolle dort haben, aber eben auch oft noch ja in dieser vielleicht Unsicherheit sind. Du hast es als Angst formuliert. Ich würde es vielleicht mal eher ein bisschen als Unsicherheit bezeichnen. Ich glaube, da ist auch oft eine starke Unsicherheit. Was darf ich jetzt wegen Datenschutz tun? Ja, da ist so eine große Angst dahinter. Da kommen irgendwelche Ordnungsgelder. Statt einfach mal zu sagen, wie man das vielleicht als Unternehmer macht, wir machen einfach mal. Ja, das wird schon nicht so schlimm sein. Aber welche Akteure siehst du da noch? die treiben oder die bremsen?
Also ich glaube, um vielleicht über zwei Akteure zu reden, zum einen den Schulträger und zum anderen vielleicht den Datenschutzbeauftragten, weil ich habe da eine ganz unpopular Opinion, wenn man das so sagen darf. Ich finde den Datenschützer grundsätzlich nicht böse. Und ich glaube, das Thema ist, er wird ganz oft böse und als Bremser und ähnliches dargestellt. Und ich glaube, das wird ihm wirklich ehrlicherweise nicht gerecht, weil er hat eine Aufgabe, die ihm vom Bund übertragen ist. Er hat auch die Aufgabe, Gesetze in Anführungszeichen pingelig einzuhalten. Aber jedes Unternehmen, das seine Hausaufgaben macht, und wir machen nichts anderes, wenn wir ein neues Produkt rausbringen, kontaktieren wir Datenschützer, machen mit denen Folgeabschätzungen, führen mit denen Gespräche. Das ist einfach Teil der Produktentwicklung. Und wenn man das so umsetzt, dann ist der Datenschützer kein Problem, sondern ist der Datenschützer eigentlich für uns eine super Referenz, weil wir schon im Produktentwicklungsprozess ein Go haben oder auch vielleicht ein, zwei Fallstricke eingehen können und diese korrigieren können. Und ich glaube, er wird oft dargestellt, um irgendwie so eine Person an den Pranger zu stellen für, okay, das macht's langsam. Aber ist es nicht so in den anderen Branchen, also Medizin zum Beispiel, auch dort gibt es Prüfungsstellen und glücklicherweise finden die auch manchmal Schwachstellen, die zu korrigieren sind. Und es ist Teil von jedem Medizinunternehmen, diese Prüfungsstellen zu meistern. Ich glaube, was Datenschützer mehr könnten, ist einfach mehr Synergieeffekte zwischen einzelnen Datenschutz und einzelnen Ländern zu finden, dass nicht so viele verschiedene Meinungen oder verschiedene Einschätzungen im Raum sind. Aber grundsätzlich glaube ich, der Datenschützer, wenn man ihn richtig nutzt, kann auch ein Katalysator sein, anstatt eine Bremse. Die zweite Zielgruppe, die ich glaube, in der Schule zum größten Teil entscheidet, wie schnell die Thema Digitalisierung ist, ist die Stadt selbst, ist der Schulträger. Ganz oft versucht der Schulträger, die Verantwortung so ein bisschen auf die Schule zu setzen und sagen, ihr habt ja Budget und entscheidet. Aber im Endeffekt hat der Schulträger einen viel besseren Blick auf die Allgemeinheit der Schule. Jetzt nicht auf das Unterrichtsthema. Also ich glaube, für Content-Anbieter, die würden jetzt wahrscheinlich den Lehrer mehr rausstellen, aber für uns, der ein Betriebssystem für die Schule liefert, der wirklich damit beschäftigt ist, wie schaffe ich es dem Lehrer, mehr Zeit zu schaffen. Ne? Also der durchschnittliche Lehrer verbraucht 7 Minuten pro Unterrichtsstunde, das ist knapp 20%, um organisatorische Dinge abzuarbeiten. 20% jeder Unterrichtsstunde. Das ist massiv. Auch wenn 7 Minuten vielleicht klein klingen, wenn man es multipliziert mit der durchschnittlichen Zahl der Lehrer plus der durchschnittlichen Zahl der Stunden, ist es eine exorbitant hohe Zahl. Und wir sehen in den Städten, wo der Schulträger proaktiv ist, wo der Schulträger sagt, ich will meine Rolle annehmen. Es gibt sogar auch einige Schulträger, das finde ich sehr interessant, wo auch über Covid tatsächlich Leute aus Unternehmen gekündigt haben und gesagt, liebe Stadt, ich würde mich gerne als euer Head of IT oder IT-Administrator oder ähnliches anbieten und wir wirklich das Thema Digitalisierung in die Hand nehmen, proaktiv voranbringen, die Schulen auf dem Weg mitnehmen und führen und auch zentrale Entscheidungen treffen, also mutig sind und nicht sagen, naja, wenn die eine Schule das vielleicht doof findet, dann ist es schlimm, sondern wirklich sagen, na, langfristig ist das Richtige für uns. Da sehen wir wirklich Städte wachsen und wirklich Städte groß werden. Ich glaube, einer der ersten Städte, die mit uns gegangen sind, wo wir das selten so aktiv gesehen haben, war Solingen. Ja, da gibt es den Chief Digitalisierungs Officer, der wirklich gesagt hat, okay, das ist ein Prio-Thema für uns. Aber auch nicht nur die großen Städte, wo ich jetzt Solingen vielleicht dazu zählen würde, sondern auch kleine Schulträger. Ich glaube, eins der Erfolgsreferenzen der letzten Wochen oder Monate ist Hameln. Es ist gar kein großer Schulträger, aber ein Schulträger, der einen sehr aktiven IT-Leiter hat, der wirklich sagt, hey, ich nehme das Digitalisierungsthema an die Hand und ich bringe es voran. Weil wenn ein Schulträger sagen kann, okay, es ist meine Priorität, Schulen zu digitalisieren, kann er das Projekt als ein Projektleiter führen. Man muss ja immer da auch bedenken, ein Lehrer an sich, der hat 1000 andere Dinge im Kopf. Er muss Unterricht machen, er muss den Unterricht vorbereiten, er muss die Schüler aufs Leben vorbereiten. Wenn der jetzt noch im Nebenjob Digitalisierung machen muss, ist das natürlich halb so effizient, als wenn die Stadt das in die Hand nimmt.
Also das verstehe ich. Also dass da sozusagen nochmal der Hebel sitzen könnte. Aber auch da stellt sich ja wahrscheinlich wieder die Frage der Qualifikation, nicht? Dann ist es ja vielleicht eher ein Zufall, dass in diesen von dir genannten Städten da eben ITler sind, klar, die sich dafür begeistern lassen. Aber das Ganze würde ja nur dann funktionieren, wenn es diesen CDO, ja, Chief Digital Officer, in den Schulträgern, ja, per se gibt, ja, was wiederum voraussetzen würde, dass das jemand antreibt, nicht diese CDOs auch erstmal herauszubilden. Die fallen ja nicht vom Himmel.
Absolut. Und ich glaube, das ist die Verantwortung der Städte, ja, und der Stadtverwaltungen, Positionen zu schaffen, die Verantwortung übernehmen, auch in dem Bereich Digitalisierung der Schulen. Und nicht nur zu sagen, okay, ich habe einen IT-Administrator und der kümmert sich, wenn der Drucker kaputt ist. Ja, das war vielleicht das Thema vor 10 Jahren. Sondern ich glaube, die Städte haben die Verantwortung, wichtige Positionen zu schaffen, die das Thema in die Hand nehmen und das Thema führen. Und auch allein auf einer kommerziellen Seite macht das Sinn. Es ist nicht nur jetzt politisch gesehen, dass die Schulen und die Digitalisierung vorangehen muss, sondern alleine kommerziell zu sehen. Wir sehen Städte, die eben nicht in diese Position investieren. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist, die Schulen haben ganz viele Eigengewächse, ne, mehrere verschiedene Lösungen. Und es führt zu einem Thema, und zwar Service. Es braucht extrem viel Service, es gibt extrem viel Tickets, es gibt extrem viel Nachfrage. Und es landet ja trotzdem bei der Stadt. Und dann muss die Stadt irgendwann nur noch Leute einstellen oder sogar Dienstleister einstellen für sehr viel Geld, um diese Probleme nachzuarbeiten, die Tickets zu beantworten, die Drucker auszutauschen, die 7 digitalen oder verschiedene Anbieter für digitale Boards hinterher zu telefonieren, dass sie das Ding reparieren kommen. Wenn man eine gescheite Infrastruktur, ein gescheites Betriebssystem hat, bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass allein kommerziell gesehen, trotz eines Chief Digitalisierungs Officers oder eines sehr, sehr starken IT-Leiter der Stadt, dass die Ersparnis mindestens im 6-stelligen bis wenn nicht 7-stelligen Bereich ist.
Das heißt, es könnte ja eigentlich fast eine zentrale Forderung von eurem EDDB sein, ja, den CDO auf städtischer oder bei Schulträgern zu installieren. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber ich gucke auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Ich gucke auf die extrem engen Möglichkeiten, die wir dort haben, allein schon in der freien Wirtschaft diese Stellen zu besetzen. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass dieser Hebel auf absehbare Zeit wirklich auch das Problem lösen könnte, nicht? Weil es gibt die Leute nicht, die Entscheidungszyklen bei den Schulträgern gehen über Jahre. Was soll sich da in den nächsten 3 bis 5 Jahren ändern, wirklich? Ich will jetzt nicht den Pessimisten raushängen lassen.
Nein,
das
absolut,
klingt gerade
absolut,
so, als ob das eine coole Idee wäre. Aber mir fehlt noch die Vorstellung, wie man sie umsetzt.
Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass das Bestreben in einigen Menschen oder das Herz in einigen Menschen, wirklich die Bildung zu verändern. Und es ist nirgendwo so effektiv wie an der Quelle und das ist die Schule selbst. Und wir, die ja täglich in dem Bereich unterwegs sind, sehen diese Positivbeispiele, wo Leute aus der Wirtschaft diesen Schritt in die Verwaltung reinmachen, um einen Unterschied zu machen. Weil ab irgendeinem Punkt, auch in der Wirtschaft, wir sehen das auch bei Stui, natürlich hätte ich gerne mehr Entwickler und natürlich würde ich gerne noch 20, also wenn ich könnte, hätte ich 20 Entwickler mehr eingestellt. Aber wir sehen auch immer wieder Leute kommen, vielleicht zu einem jungen Startup, die vielleicht vorher mehr verdient haben, die vielleicht vorher mehr zu sagen hatten, die kommen, um einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und auch da wieder gesehen, ich gebe dir vielleicht recht, vielleicht müsste man das mehr auch in Netzwerken organisieren. Dass man nicht sagt, okay, man schafft eine Stelle in jedem Schulträger, sondern sagt, okay, wir schaffen Stellen in Verbänden, ja, dass man sich mit Schulträgern zusammentut, in größere Landkreise und somit weniger Personal bräuchte und damit auch einfach gezielter investieren kann. Im Endeffekt sehen wir das als Positivbeispiel und wir sehen, dass das zunimmt in Schulträgern über die letzten 2 Jahre. Und ja, Ich habe die Hoffnung, dass das besser wird. Und sonst tun wir alles dafür, die Leute, die dort sind, mit auf die Reise zu nehmen und zu zeigen, was möglich ist.
Weil das scheint mir jetzt eigentlich, nachdem ich das jetzt so mit dir gemeinsam so ein bisschen aufgedröselt habe, dann doch vielleicht als der bessere Weg zu sein, in den Schulen eine Person zu identifizieren, ja, die dann eben auf schulischer Ebene diesen CDO abgibt, dann ist natürlich die Motivation muss da sein. Wahrscheinlich brauchst du eine Art Freistellung, nicht, dass das jetzt nicht sozusagen alles in der Freizeit passiert.
Allein das ist ja erschreckend. Wenn man schaut, wie viel frei verfügbare Stunden man vorher beantragen konnte, wo der Lehrer freigestellt wurde, um IT-Themen zu tun, diese Zahl ist mittlerweile Richtung Null gewandert. Ja, weil man gesagt hat, okay, wir haben Lehrermangel und ähnlich. Und das verstehe ich auch. Aber die Frage ist, ob ich an den wichtigen zentralen Entwicklungsstellen wie Digitalisierung spare, um vielleicht ein, zwei Unterrichtsstunden mehr zu machen.
Okay, aber gut. Also auf der anderen Seite hört man ja immer wieder, dass Geld vorhanden ist. Es gab ja irgendwie diesen Fonds, diese berühmten 5 Milliarden, glaube ich. Genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Gibt es denn da schon Dienstleister, die dann sagen, gut, dann machen wir eben den externen, es gibt externen Datenschutzbeauftragte, dann machen wir eben den externen CDO für Schule und das heißt Dienstleistung oder es wird aus dem Budget bezahlt?
Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Was man natürlich oft sieht, das hatte ich gerade angeführt, ist Service extern einzukaufen, aber das ist nicht die Lösung des Problems, das ist nur der Betrieb oder die Weiterführung des Problems, beziehungsweise die Weiterführung der Lösung, die aber nicht langfristig die Lösung ist. Ich glaube, da gibt es aktuell noch keinen. Ja, und ich glaube generell, die Schulen, und das erleben wir gerade, auch als wir auf den Markt gekommen sind, es entsteht gerade eine Kollaboration zwischen Anbietern, die vorher so gar nicht da gewesen ist. Wenn man mal 20 oder 10 Jahre auch nur zurückguckt, da kocht jeder seine eigene Suppe. Und als wir auf den Markt reingegangen sind und haben gesagt, naja, wir müssen Stundenplan nicht selber machen, wir integrieren das. Wir müssen LMS nicht selber machen, wir integrieren das. Als wir dann diese Partner angerufen haben und gesagt, naja, wir brauchen Schnittstellen oder wir müssen irgendwie integrieren. Wir waren einer der Ersten, die das gefragt haben. In anderen Branchen total üblich zu kollaborieren, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und die Spezialisten pro Gebiet zu haben. Und ich glaube auch, dass da die Zukunft liegt. Die Zukunft liegt darin, dass Anbieter sich zusammenschließen und Gesamtlösungen anbieten und die Schulen dort auf dem Weg der Entwicklung mitnehmen.
Ja, klasse. Das finde ich jetzt eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Und vielleicht braucht es einfach diese Best Practice, braucht es mehr Aufmerksamkeit auch für diese Best Practice-Fälle, nicht die du genannt hast aus den Städten. Vielleicht habt ihr da ja auch einen Hebel nochmal über diesen EDDB-Vereinigung. Ja. Wäre sehr spannend. Ja, dann lass uns doch so zum Schluss nochmal so einen kleinen Ausblick machen. Was erhoffst du dir, was siehst du als realistisch an, was kann Deutschland so in den nächsten Jahren wirklich, wirklich schaffen? Was ist da so deine persönliche Wunschvorstellung, deine Roadmap und auch vielleicht so ein bisschen deine Forderungen, wenn es noch neue gibt, die wir noch nicht besprochen haben?
Meine Frau sagt immer, ich bin ein zu großer Visionär und ich sage immer, das ist auch absolut richtig so, sonst hätte ich es wahrscheinlich die ersten Jahre im Startup gar nicht ausgehalten, als man irgendwie von Schule zu Schule gefahren ist und versucht hat, Schulen zu überzeugen, das Tool zu nutzen. Deswegen, ich traue Deutschland wirklich viel zu. Ich traue Deutschland in den nächsten Jahren der Digitalisierung wirklich viel zu. Ich traue zu, dass die Städte die Verantwortung übernehmen. Ich traue zu, dass wir in Deutschland von dem Mittelmaß an Bildung, wo wir gerade irgendwo stehen in der Digitalisierung, wenn nicht sogar unteres Mittelfeld, wieder an die Spitze kommen können. Und ich glaube, das geht, wenn wir auf allen Ebenen, Lehrer, wie Städte, wie auch Anbieter, hart daran arbeiten und das fokussieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt diese kurze Pause zum Durchatmen genutzt haben, aber jetzt wieder sagen, hey, ich greife an, ich gehe den nächsten Schritt, ich hinterfrage, was ich eingeführt habe, ich schaue, wo es mir noch fehlt und ich fange an, meine Schule zu digitalisieren, wie auch Unternehmer ihre Unternehmen digitalisieren und die Schule als Schuldirektor, als Unternehmen zu sehen und hey, ich glaube, dann ist sehr, sehr viel möglich. Dann könnten wir in Europa wieder einer der Spitzen werden in der Digitalisierung. Weil ich glaube, wir haben die Infrastruktur, wir haben gesehen über den Bund, dass Mittel zur Verfügung gestellt worden sind. Klar, die Einfachheit der Abrufung ist ein anderes Thema, aber zumindest sind Mittel da. Lass uns das nutzen. Und ich glaube, da muss jeder an einem Strang ziehen. Und ich glaube, auch da müssen auch Anbieter in eine Wandlung rein. Anbieter, die letzten 20 Jahre ihre Software so gebaut haben, dass Schulen eher nicht rauskommen, müssen anfangen, kollaborativ zu denken und zu sagen, okay, wir wollen wirklich einen Unterschied machen, in wie Schulen arbeiten. Weil wir sagen bei Stui, wenn wir diese 7 Minuten organisationelle Arbeit pro Stunde auf vielleicht 2 runterkriegen und diese 5 Minuten genutzt werden, wirklich um in die Zukunft unserer Schüler zu investieren, die jetzt da sind, brutaler Unterschied. Der Compound-Effekt über die Jahre, die ein Schüler in der Schule ist, ist massiv.
Daniel, das war ein super Schlusswort. Ich danke dir und ich wünsche euch und vor allem auch eurer Initiative und allen, die da mitwirken, wirklich viel, viel, viel Erfolg, dass ihr es schafft oder wir gemeinsam als Gesellschaft diese Pause jetzt nicht zu lang werden zu lassen und da die nächsten Schritte zu gehen, weil es uns, glaube ich, als Land wirklich sehr, sehr helfen würde, dass wir da das Unterrichtswesen dort digitalisieren, wo es dann auch wirklich notwendig ist und hilfreich ist. Tausend Dank.
Ich danke dir, es war mir eine Freude.
Ja, das war der heutige Podcast mit Daniel Zacharias, dem Gründer und Geschäftsführer von Stui und einem ganz wichtigen Vorantreiber der Digitalisierung von Bildung in Deutschland. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.